härtere Gangart in der Migrationspolitik. Die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
Die Regierung in den Niederlanden steht vor dem Aus. Der Rechtspopulist Wilders teilte mit, dass seine Freiheitspartei PVV die Viererkoalition verlässt. Er begründete das damit, dass die anderen Parteien die Asylpläne der PVV nicht unterstützten. Wilders hatte in der vorigen Woche den Koalitionspartner aufgefordert, einen 10-Punkte-Plan zu unterzeichnen. Er sieht unter anderem vor, die Grenze von der Armee bewachen zu lassen und alle Asylsuchenden abzuweisen. Das Mitte-Rechts-Bündnis hatte erst vor rund 9 Monaten die Regierungsgeschäfte übernommen. Es war erst zustande gekommen, nachdem Wilders darauf verzichtet hatte, Ministerpräsident zu werden. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist mit 2 Verfassungsklagen gegen den Bundestag gescheitert. Dabei ging es um die Ausgestaltung des Bundeswahlrechts. Das BSW kritisierte unter anderem, dass bei einem knappen Unterschreiten der 5%-Hürde rechtliche Möglichkeiten fehlten, Einspruch einzulegen. Außerdem beklagte das BSW die Regeln zur Reihenfolge der Parteien auf den Stimmzetteln. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verwarf beide Klagen jetzt als unzulässig. Das BSW war bei der Bundestagswahl mit nur wenigen 1000 Stimmen an der 5%-Hürde gescheitert. Der Potsdamer Uni-Präsident Günther sieht in der geplanten Investition des Softwareunternehmers Plattner ein gutes Beispiel für eine funktionierende öffentlich-private Partnerschaft. Im rbb24-Inforadio sagte Günther, die Millioneninvestition sei nicht nur wichtig für die Uni Potsdam, sondern für die deutsche Wissenschaftslandschaft insgesamt. Werner Schoninger, rbb24.
Günther sieht vor allem Chancen für den Bereich künstliche Intelligenz. Dafür soll in den nächsten 10 Jahren eigens ein neuer Campus auf dem Brauhausberg in Potsdam entstehen. Bis zu 6000 angehende Software-Spezialisten könnten dort künftig studieren. Außerdem soll der Standort des Hasso-Plattner-Instituts in Griebnitzsee erweitert werden. Erfreut zeigte sich auch Brandenburgs Wissenschaftsministerin Schüle. Die Gesellschaft brauche Spitzenforschung, um die Zukunft zu bewältigen, sagte die SPD-Politikerin rbb24 Brandenburg aktuell. Das werde mit der Investition vorangetrieben.
Der Berliner Senat will das Hochhausprojekt am Gleisdreieckpark in Kreuzberg an sich ziehen. Das soll nach rbb-Informationen bei der heutigen Sitzung beschlossen werden. Einen Teil der Planungen für das Projekt hat der Senat dem Bezirk bereits entzogen. Jetzt will er auch den Rest übernehmen. Zur Begründung heißt es, das Vorhaben habe eine außerordentliche stadtpolitische Bedeutung. Seit Jahren sind neben dem Gleisdreieckpark unter dem Namen Urbane Mitte 7 Hochhäuser geplant, allerdings als reine Büro- und Geschäftsgebäude. Eine Bürgerinitiative kämpft gegen das Vorhaben. Auch der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sieht es kritisch. Der neue Wehrbeauftragte des Bundestags Otte spricht sich dafür aus, die Rückkehr zu einem verpflichtenden Wehrdienst vorzubereiten. Die Bundeswehr brauche mehr Personal. Man müsse umschalten können, wenn das freiwillige Modell nicht ausreiche, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.
Es gibt jetzt einen Wehrdienst, freiwillig. Ich sage zunächst freiwillig. Wir müssen auch eine Zwischenbilanz ziehen können, quasi eine Wiedervorlage, ob die Freiwilligkeit ausreicht oder ob doch der verpflichtende Wehrdienst wieder eingesetzt wird. Das müssen wir jetzt genau beobachten. Aber ich sage mal täglich drauf schauen, wie ist die Lage in der Truppe.
Der neue Wehrbeauftragte Henning Otte, CDU. Der Kommandeur der Heimatschutzdivision Henne erwartet, dass der Wehrdienst langfristig nicht ohne Pflichtelemente auskommt. Für den Schutz verteidigungskritischer Infrastruktur brauche man mehr Soldatinnen und Soldaten, als derzeit zu bekommen sind, sagte der Generalmajor dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wer günstig Urlaub in Europa machen will, sollte nach Albanien, Nordmazedonien oder Bulgarien fahren. Wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt hat, liegen die Kosten für Hotels und Gaststätten dort gut 50% unter den deutschen Preisen. Portugal ist demnach 35% günstiger als Deutschland, die Türkei 31%. Besonders teuer ist das Übernachten und das Essen gehen, laut Statistischem Bundesamt dagegen in der Schweiz, wo das 52% mehr kostet als in Deutschland. Knapp dahinter folgen Island, Dänemark und Norwegen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ist es den ganzen Tag über freundlich mit viel Sonne und lockeren Quellwolken am Nachmittag bei 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Treptow 19 und in Steglitz 21 Grad, in Wiesenburg 17 und in Fürstenwalde-Spree 21 Grad. Morgen zunächst freundlich, im Verlauf dickere Wolken und einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter bis 29 Grad. Die Zeit 11.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Sie war für eine der überraschendsten Goldmedaillen bei den vergangenen Olympischen Sommerspielen in Paris verantwortlich. Svenja Brunkhorst holte mit dem 3x3 Basketballteam der Frauen sensationell Gold. Für die 33-Jährige war es der Abschluss ihrer aktiven Karriere. Heute ist Svenja Brunkhorst bei Alba Berlin verantwortlich für den Frauenbasketball. Ein Jahr vor der Heim-WM in Berlin kämpft sie für professionellere Strukturen und mehr Aufmerksamkeit für ihren Sport. Jakob Rüger hat sie zum Gespräch getroffen.
Vis-à-vis. Svenja Brunkhorst, ich habe Ihnen was mitgebracht, und zwar einen Song, mit dem Sie, glaube ich, sehr schöne Erinnerungen verbinden. Wir können mal kurz reinhören. Dieser Song lief in Paris bei den Olympischen Spielen an jeder Sportstätte. Und ich weiß, dass Sie mit dem 3x3-Team eine ganz besondere Beziehung auch zu diesem Song hatten. Was für Erinnerungen kommen da hoch, wenn man das jetzt nochmal hört, an diesen Sommer 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris?
Ja, ganz besondere. Also es ist wirklich, Kishetem ist auf jeden Fall ein Song gewesen, der, wir haben ihn, glaube ich, bei irgendeinem Spiel, wo wir zugeschaut haben oder davor wahrgenommen. Das war sehr, sehr besonders, und ab dem Zeitpunkt war es in unserer Vierer-WG ein Song, den wir uns irgendwie manchmal zum emotional Wachwerden, so gesagt, angehört haben. Und ja, es ist was ganz Besonderes.
Ich glaube, Sie werden immer wieder mit Paris 2024 natürlich in Verbindung gebracht. Ihr Name wird immer ganz eng damit verbunden sein. Und man sieht viele junge Mädchen, die Basketball spielen, die auch zu Ihnen aufblicken. Ich habe Sie bei der Veranstaltung mal gesehen, da hatten Sie Ihre Goldmedaille auch mit. Da gab es ganz, ganz große Augen. Wie wichtig sind Vorbilder, wie Sie ja auch eine sind, für den Frauenbasketballsport?
Für den Frauenbasketball, für jede Frauensportart, aber auch in jeglichen unterschiedlichen Bereichen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir weibliche Vorbilder haben, wo die jungen Mädchen, egal in welchem Bezug sie irgendwas mal machen möchten, sehen, das möchten sie machen. Und dass jetzt halt einfach Frauenbasketball so ein Thema ist, berührt mich natürlich insbesondere, weil ich auch ein weibliches Vorbild hatte und genau so sein wollte oder werden wollte und mir das in meiner Reise extrem geholfen hat. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir hatten schon besondere Spielerinnen, aber die waren nicht so präsent und haben leider so eine Marlies Askamp, Anne Breitreinerin, die mein Vorbild war, war einfach nur für die, die wirklich in der Basketballszene waren, die Vorbilder. Und jetzt schaffen wir es, glaube ich, gerade immer mehr, unsere Spielerinnen auch überregional zu highlighten und darum für viele Mädchen da draußen unterschiedlichste Vorbilder zu schaffen.
Sie waren 6 Jahre alt, als die deutsche Frauennationalmannschaft Bronze geholt hat bei der Europameisterschaft. Im Jahr danach gab es die Weltmeisterschaft 1998 im eigenen Land. Man hatte damals, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, da könnte was entstehen. Aber irgendwie ist der Hype total verebbt. Was ist damals vielleicht schiefgelaufen?
Das ist schwierig zu sagen, aber genau diese Gespräche hatte ich auch mit Marlies Askamp vor kurzem. Da haben wir uns bei der 75-Jahr-Feier vom Deutschen Basketballbund getroffen. Und sie sagt auch, für sie ist es ein absolutes Déjà-vu, was gerade passiert. Genau die gleichen Abläufe wieder, EM, große Erfolge, WM zu Hause. Und 20 Jahre war dann einfach nichts. Und ich glaube, das ist gerade das Wichtige, dass wir das schaffen, dass es nicht genau das Gleiche passiert. Ich kann nicht sagen, was da damals passiert ist. Ich glaube auch, das ist ein großer Aspekt, den wir im Hinterkopf haben sollten, weil jetzt ist der Fokus ganz klar auf Heim-EM, Heim-WM, aber keiner redet über 27, 28, 29 danach. Also alle richten sich darauf aus, und ich glaube, da müssen wir wirklich extrem aufpassen. Was ist danach? Es geht weiter. Wir haben viele junge Mädchen, die jetzt so gut sind, was ist für die nächsten Generationen? Und da müssen wir wirklich extrem aufpassen, dass wir nicht den gleichen Fehler machen wie damals.
Sie haben Vorbilder gerade angesprochen. Niara Sabali, Satu Sabali, die beiden Schwestern aus Berlin, Leonie Fiebig, das sind so ein bisschen die jungen Aushängeschilder des deutschen Basketballs gerade. Alle drei spielen aber nicht in Deutschland, sondern in den USA oder in anderen Vereinen in der Welt, wenn die Saison dort zu Ende ist. Warum spielen diese Frauen nicht in Deutschland? Wie kann man das erklären?
Es hat viel damit zu tun, wie stark die unterschiedlichen Ligen sind. Also die spanische, türkische, französische Liga ist einfach vom Finanziellen, von der Aufmerksamkeit, von der Professionalität einfach in einem ganz anderen Stadion als die deutsche Liga. Darum sind diese Topspielerinnen aktuell leider nicht in der deutschen Liga. Da muss extrem viel gemacht werden, dass wir irgendwann schaffen, dass wir diese Perspektiven diesen Spielerinnen auch ermöglichen, weil ich glaube schon, dass auch viele sich vorstellen könnten, irgendwann in Deutschland zu spielen. Aber da muss halt einfach das Produkt, wie man es immer so schön sagt, deutscher Frauenbasketball einfach ganz, ganz anders sein. Das ist als der Stellenwert im Sport, in der Gesellschaft ist einfach noch nicht so angekommen. Wir sehen, dass wir leider noch in sehr vielen Sporthallen in Deutschland spielen, wo wir sie in Spanien, ich habe letztens das Halbfinalspiel von Valencia gegen Avenida geguckt, wo Leonie Fiebig spielt, und da ist einfach, ich weiß gar nicht, wie viel Zuschauer, ich glaube, es geht an die 4.000, 5.000, vielleicht sogar mehr, perfekte Halle, perfekte Bedingungen, unglaublich gute Vermarktung nach außen, da sind wir noch ganz, ganz weit weg, und ja, natürlich auch das Finanzielle ist ein großer Faktor. Hier in Deutschland ist es halt einfach noch so, dass in den meisten Vereinen die Spielerinnen nebenbei noch arbeiten oder studieren, um einfach diese Professionalität ist einfach noch ganz, ganz weit weg.
Sie hören das RBB 24 Inforadio vis-à-vis mit Svenja Brunkhorst, verantwortlich für den Frauenbasketball bei Alba Berlin. Svenja, Sie haben gerade eben schon gesagt, man guckt über den Tellerrand hinaus und schaut, wo kann man sich neue Eindrücke, neue Ideen holen, was die Professionalisierung des deutschen Frauenbasketballs angeht. Welche Rolle können Sie in all dem spielen, jetzt bei Alba Berlin? Also angucken und Eindrücke entdecken ist ja das eine, aber was können Sie am Ende dann auch umsetzen?
Ja, ich muss natürlich die treibende Kraft auch hier bei Alba Berlin sein. Also ich glaube, das ist, so ist auch Teil meiner Stelle. Natürlich ist es bin ich auch noch so ein bisschen in der Findungsphase von vielen Sachen und habe hier auch noch viele Freiheiten. Aber ich bin auch die Ansprechpartnerin für Verband, für die Liga, wie man halt einfach mit unterschiedlichen Kommissionen halt Sachen weiterentwickelt. Und da versuche ich natürlich als treibende Faktorin, so gesagt, das Alba Berlin am bestmöglich zu präsentieren und das aber auch für uns umzusetzen, weil wir reden ja auch darüber, wir sind in der dritten Saison jetzt gewesen in der ersten Liga, und ich glaube, wir haben auch noch sehr viele Baustellen, die wir hier erstmal intern regeln müssen, wie wir es weiterentwickeln, weil es alles sehr schnell stetig nach oben gegangen ist, aber wir müssen natürlich auch noch vieles aufbauen, wie wir unsere Leistungsteams, unsere Struktur im weiblichen Bereich ausbauen. Also es ist nicht nur gucken, wie es außerhalb ist. Aber ich glaube, dass das Ökosystem ist ganz, ganz wichtig, dass wir drumherum arbeiten. Und das habe ich halt auch gemerkt, dass Alba Berlin ja auch hier in Berlin sehr viel mit Partnervereinen zusammenarbeitet, weil im Endeffekt wir profitieren alle nur davon, wenn alles drumherum weiterentwickelt. Und das ist, glaube ich, da werde ich eine treibende Funktion sein, dass ich da halt versuche, genau diese Strukturen, die wir erarbeiten als Team, dann umzusetzen und natürlich wahrscheinlich die Stimme nach außen bin, die auch ganz klar an überall mal klopft und sagt, hey, wir müssen das und das machen.
Hilft bei solchen Gesprächen auch ein Stück weit der Bekanntheitsgrad, die Goldmedaille von Paris, die vielen medialen Auftritte? Macht es das ein bisschen einfacher in diesen Gesprächen? Ist das vielleicht auch ein Türöffner?
Auf jeden Fall. Und das habe ich auch so für mich angenommen, weil man ist jetzt auf jeden Fall bei vielen Fortbildungen. Und natürlich werde ich da eingeladen, weil ich diese Olympiamedaille habe, und Leute hören mir auch anders zu. Aber genau das habe ich immer gehofft, dass ich irgendwann diese Stimme auch habe und dass mir Leute zuhören. Und jetzt habe ich die Chance, das in jegliche Art zu nutzen, und da muss ich natürlich jetzt schlau agieren, wie ich das halt irgendwie für Alba Berlin, für den Frauenbasketball nutzen kann, und ja, da halt ja diese Möglichkeit, die man jetzt irgendwie vielleicht einmalig hat, auch vernünftig nutzt.
Weltmeisterschaft 2026 hier in Berlin, Max-Schmeling-Halle unter anderem ein Spielort mit 9.000 Plätzen. Was ist so ein bisschen bei Ihnen auch die Hoffnung für dieses große Turnier, was den deutschen Frauenbasketball angeht?
Also erstmal ist das was Unglaubliches, eine Heim-WM zu haben. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Es ist eine einmalige Chance. Ich glaube, aktuell ist der Frauenbasketball wirklich am Kommen. Wir haben es gesehen, die letzte Weltmeisterschaft in Australien hat Rekorde geknackt. Und dann kommen diese Top-Spielerinnen, die man jetzt überall sieht, mit einer Caitlin Clark hoffentlich, nach Berlin. Und wir haben aber auch selber so viele tolle Spielerinnen in einer Stadt, wo Basketball, glaube ich, sehr prädestiniert ist mit Kultur, mit Musik, mit allen diesen ganzen Verbindungen. Und darum ist es sehr, sehr besonders. Eine einmalige Chance, vor heimischem Publikum eine Weltmeisterschaft zu spielen, ist wirklich, also ich verliere mich da total, weil ich es einfach unglaublich besonders finde.
Ihre Goldmedaille in Paris war die erste für den Deutschen Basketballbund bei Olympischen Spielen. Von Ihrem Gefühl her war es die letzte für eine lange Zeit oder kommt da in Zukunft noch was vom deutschen Basketball?
Ich glaube, das war die erste von vielen. Ich glaube, wir haben, das haben ja auch die Spielerinnen schon gesagt, ich habe mich auch einmal schon mal aus dem Fenster gelehnt, dass ich da wirklich dran glaube, dass diese Generation, die wir da gerade haben, eine Medaille holen kann. Egal, ob es jetzt EM, WM oder irgendwann Olympia wieder ist. Und wir haben genauso viel Talent auf der männlichen Seite. Also ich glaube, dass da aktuell sehr, sehr viel gute Arbeit geleistet wurde von jahrelang, dass wir jetzt gerade an diesem Hoch sind. Und das ist wirklich besonders zu sehen, dass die Qualität wirklich in die Breite geht und dass es nicht nur Vereine sind, die Top-Talente sind. Und da müssen wir was machen. Wie schaffen wir das, diese Talentförderung breiter zu schaffen? Weil ich glaube, diese goldene Generation, die jetzt nachkommt, die waren vereinzelt irgendwo Spielerinnen, die zur gleichen Zeit sehr gut war. Und jetzt haben wir aber über mehrere Jahrgänge wirklich, wirklich viel Qualität. Und da müssen wir extrem viel machen, dass das weiter so entwickelt ist. Weil dann haben wir wirklich eine Chance, auch in den nächsten Jahren konstant bei Europameisterschaften dabei zu sein. Ja, das aber auf einer nachhaltigen, langfristigen Ebene. Und dann kann es nämlich auch sein, dass wir auch dann die Frauen-Bundesliga hier halt einfach weiterentwickeln, weil wir einfach so viel Qualität haben, dass wir die überall bespielen können und dass die Spielerinnen halt hier auch in Deutschland sich weiterentwickeln können.
Klingt nach einer interessanten Zukunft für den deutschen Basketball und vor allen Dingen auch für den Frauenbasketball. Svenja Brunkhorst, vielen Dank für das Gespräch.
Albas Managerin Svenja Brunkhorst über die Zukunft des Frauenbasketballs in Deutschland, ein Jahr vor der Weltmeisterschaft in Berlin.
Sport Update.
Mit Lars Becker und mit Tennis bei den French Open in Paris trifft Alexander Zverev morgen im Viertelfinale auf den Grand Slam-Rekordsieger Novak Djokovic. Der Serbe war vor einigen Tagen mit dem Fahrrad in Paris unterwegs auf den Champs-Élysées und im dichten Verkehr am Lac de Triomphe. Nichts für Zverev, der verbringt seinen heutigen spielfreien Tag natürlich mit Training und Physio und ansonsten im Hotel.
Ich bleibe im Zimmer, ich bleibe bei mir. Vor allem die letzten Tage war es da schwierig, muss ich sagen. Also da war es schwierig, rein und raus zu kommen aus dem Hotel.
Zverev wohnt direkt am Triumphbogen. Die PSG-Fußballer haben ausgefeiert und Zverev hat wieder Ruhe für sein Hobby. Und er hat viel Zeit. Nach dem schnellen Achtelfinale und auch am freien Tag daddeln in der Suite statt Biken in Paris.
Ich habe meinen besten Freund hier, Marcelo, und dann spielen wir halt eine Runde mehr Mario Kart. Das ist halt bei uns so zur Routine geworden. Also ich bin nicht jemand, der viel rausgeht. Ich bin nicht jemand, der viel in der Stadt ist. Ich bin mehr in meinem Zimmer mit meinen eigenen Leuten.
In Roland Garros warten keine Videospiele, jetzt warten Topstars. Novak Djokovic im Viertelfinale. Wenn Zverev den wirklich packt, dürfte Jannik Sinner die Nummer 1 der Welt kommen. Und wenn er auch den besiegen sollte, wird es wohl Carlos Alcaraz im Finale. Fast unvorstellbar. Trotzdem, Zverev hat 3 Matches einprogrammiert.
Jetzt natürlich. Ich weiß, dass ich 3 sehr, sehr schwierige Matches vor mir haben werde. Ich werde aber alles dafür tun, um alle 3 zu gewinnen.
Laute Fußballfans am Triumphbogen braucht er nicht mehr zu fürchten, aber ohnehin.
Ich konnte sehr, sehr gut, ich kann immer schlafen.
Zverev wird also ausgeruht ins Viertelfinale gehen.
Steffen Gahr über den spielfreien Tag und dessen Verbringung von Alexander Zverev im Sportupdate mit Lars Becker.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreikafelland. In Höhe Dreieck-Pankow liegt ein Gullideckel auf der rechten Spur. Vorsicht auch auf der A11 Richtung Stettin. Zwischen Bernau Süd und Bernau Nord eine ungesicherte Unfallstelle, deshalb hier Behinderungen. Auf der westlichen A10 Richtung Dreikafelland zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle. Stadtverkehr Cottbus. Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe sind die Straßen rund um den Hauptbahnhof gesperrt. Der Zugverkehr in Cottbus ist bis voraussichtlich 16 Uhr eingestellt. Als Ersatz fahren Busse nach Trepkau, Karlau und Fettschau. Stadtverkehr Berlin. Geduld brauchen Sie momentan auf der A100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Kaiserdamm. Und es stoppt in Prenzlauer Berg rund um die Kreuzung Schönhauser Allee, Wiesbier und Bornholmer Straße.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11.20 Uhr mit Kerstin Reinsch. Die niederländische Regierungskoalition ist im Streit über die Asylpolitik zerbrochen. Der Rechtspopulist Wilders hat erklärt, dass seine Freiheitspartei PVV das Vierparteienbündnis umgehend verlässt. Aus Den Haag, Ludger Kazmierczak.
Geert Wilders hat hochgepokert und ist krachend gescheitert. Seinen Koalitionspartnern hatte er die Pistole auf die Brust gesetzt. Sie sollten einen 10-Punkte-Plan zur Verschärfung der Asyl- und Zuwanderungspolitik unterzeichnen. Wilders wollte die Grenzen für alle Asylbewerber schließen und Flüchtlinge aus Syrien sofort zurück in ihre Heimat schicken. Dagegen sei nichts einzuwenden, so die konservativ-liberale VVD, die Zentrumspartei NSC und die Bauernpartei. Unterschreiben wollten die drei aber nichts. Ihr Argument, das stünde doch fast alles schon in der Koalitionsvereinbarung. Doch bislang waren die meisten Vorhaben der Ministerin an niederländischen oder europäischen Regeln und Gesetzen gescheitert.
Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist mit 2 Verfassungsklagen gegen den Bundestag gescheitert. Dabei ging es um die Ausgestaltung des Bundeswahlrechts. Das BSW kritisierte unter anderem, dass bei einem knappen Unterschreiten der 5%-Hürde rechtliche Möglichkeiten fehlten, Einspruch einzulegen. Außerdem beklagte das BSW die Regeln zur Reihenfolge der Parteien auf den Stimmzetteln. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verwarf beide Klagen jetzt als unzulässig. Das BSW war bei der Bundestagswahl mit nur wenigen 1000 Stimmen an der 5%-Hürde gescheitert. Bundeskanzler Merz hat die Kommunen aufgefordert, mit den zusätzlich möglich gewordenen Ausgaben für Investitionen sorgsam umzugehen. Das Geld sei für neue Projekte vorgesehen und nicht für solche, die sowieso immer geplant gewesen seien, sagte Merz auf einem Kommunalkongress in Berlin. Er versprach den Kommunen, dass sie Fördermittel des Bundes künftig wesentlich schneller bekommen sollen. Die Bundesregierung hat sich darauf geeinigt, 500 Milliarden Euro an Schulden aufzunehmen, um sie in die Infrastruktur zu investieren. 100 Milliarden davon sollen die Kommunen investieren dürfen. Der Präsident der Universität Potsdam, Günther, hat die Bedeutung der geplanten Millioneninvestitionen des Softwareunternehmers Plattner hervorgehoben. Das sei nicht nur wichtig für die Uni Potsdam, sondern für die deutsche Wissenschaftslandschaft insgesamt, sagte Günther im RBB 24 Inforadio. Dadurch komme man unter anderem im Bereich künstliche Intelligenz voran. Günther betonte, die Zusammenarbeit mit dem Hasso-Plattner-Institut zeige, wie öffentlich-private Partnerschaften funktionieren können. Die Stiftung des Milliardärs will in den nächsten 10 Jahren auf dem Brauhausberg in Potsdam einen neuen Campus für bis zu 6.000 Studierende entwickeln. Zugleich soll der HPI-Standort in Griebnitzsee erweitert werden. In Cottbus laufen die Vorbereitungen für die Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Mitarbeiter des Ordnungsamtes kontrollieren derzeit, ob der Sperrkreis um den Fundort geräumt ist, wie eine RBB-Reporterin berichtet. Etwa 1.800 Menschen mussten am Morgen ihre Wohnungen verlassen. Bislang laufen die Vorbereitungen nach Plan, sagte Manuel Helbig vom Ordnungsamt in Cottbus.
Der Bahnhof ist mittlerweile geschlossen. Der Zugverkehr und der öffentliche Personennahverkehr, das heißt Straßenbahn und Bus. Die Evakuierung ist fast abgeschlossen. Über 50 Personen befinden sich im Katastrophenschutzleuchtturm bei der Lausitzer Rundschau. 8 Personen befinden sich in unserem Klinikum im MULCT. Dann wird noch der Luftraum gesperrt über den Cottbuser Hauptbahnhof, sodass dann die Experten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst mit ihrer Arbeit beginnen können.
Manuel Helbig, Fachbereichsleiter für Ordnung und Sicherheit der Stadt Cottbus. Ein Erdbeben hat in der Nacht den Südwesten der Türkei erschüttert. Es hatte nach Behördenangaben eine Stärke von 5,8. Eine Jugendliche starb, weil sie eine Panikattacke erlitt. Fast 70 weitere Menschen wurden verletzt, weil sie zum Beispiel aus Fenstern sprangen. Aus Istanbul, Uwe Lüb.
Das Zentrum des Bebens lag nach Angaben des türkischen Katastrophenschutzes AFAD im Mittelmeer rund 10 Kilometer vor der Stadt Marmaris. Über Schäden an Gebäuden ist noch nichts bekannt. Mula ist eine beliebte Ferienregion. In der Gegend liegt auch der bekannte Ferienort Bodrum. In der Türkei kommt es immer wieder zu Erdbeben. Im April hat ein Erdstoß von 6,2 Istanbul erschüttert. Hier erwarten Fachleute schon lange ein weitaus stärkeres Beben. Vor 2 Jahren ist der Südosten der Türkei durch Erdbeben teils verwüstet worden. Mehr als 50.000 Menschen kamen dabei ums Leben.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ist es den ganzen Tag über freundlich mit viel Sonne und lockeren Quellwolken bei 23 bis 26 Grad. Morgen zunächst freundlich, im Verlauf dicke Wolken und einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter bei maximal 25 bis 29 Grad. Die Zeit 11.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Syrien, woran denken Sie da zuerst? An Zerstörung, Flucht und Blutvergießen? Kein Wunder nach 14 Jahren Krieg. Hunderttausende Tote, Städte in Trümmern, die meisten Syrer leben in Armut. Und doch ist Syrien auch ein reiches Land, reich an Schätzen der Weltgeschichte. Ob die Altstadt von Aleppo oder die Oasenstadt Palmyra. Was dort in Stein gemeißelt wurde, das sind die Wurzeln unserer Zivilisation. Darum geht's nun in den Wissenswerten von RBB24 Inforadio. Ich bin Anna Korwis und mein Gesprächspartner ist Daniel Gerlach. Er ist Chefredakteur des Magazins Zenit, in dessen Redaktion wir uns jetzt auch treffen. Er ist vielen bekannt als Nahostexperte, weil er unermüdlich die komplizierte politische Gemengelage dieser Region erklärt. Vor allem aber ist er leidenschaftlicher Orientalist und nach Kriegsende sofort aufgebrochen, um den Zustand der syrischen Kulturstätten mit eigenen Augen zu sehen. Daniel Gerlach, guten Tag.
Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Wie war das denn für Sie, das Wiedersehen mit Orten, die wahrscheinlich bei den meisten Orientalisten zu erhöhtem Pulsschlag führen dürften?
Ja, bei mir auch. Die meisten der Orte, die ich bereist habe im Januar, die hatte ich ja schon gesehen, natürlich in einem anderen Zustand. Und deswegen habe ich mich nicht nur gefreut, sondern ich hatte auch Sorge davor, das alles zerstört zu sehen. Nun bin ich kein Bauforscher, aber ich konnte durchaus mit bloßem Auge erkennen und mich auch erinnern, wie das ausgesehen hat und was zerstört wurde und was nicht.
Und dieser Vergleich früher heute, gab es da einen Moment, der Sie besonders bewegt hat?
Ja, es gab viele Momente, die mich besonders bewegt haben. Das eine war die Oasenstadt Palmyra, weil sie wirklich einer der schönsten Orte ist, die ich kenne. Als ich dann dort vor allem der großen Tempel stand, die vom Islamischen Staat wirklich pulverisiert wurden, zerstört wurden, aber auch vor dem Tetrapylon, einer der wichtigsten römischen antiken Städten dort, da war ich schon sehr erschüttert, das muss ich sagen. Besonders betroffen gemacht hat mich definitiv die Stadt Apamea, die in der Antike, in der hellenistischen Zeit die Hauptstadt Syriens war und eine der großen Städte der Welt. Da wusste ich, dass dort Raubgrabungen stattfinden und stattgefunden haben, dass dort viel antikes Material geplündert wurde. Aber das Ausmaß dieser Plünderung, das war mir nicht klar. Als ich dort hingekommen bin, da waren dort, es müssen wirklich Hunderte gewesen sein, die dort tagtäglich hinfahren in dieser atemberaubend schönen Anlage und mit Metalldetektoren, Spitzhacken buddeln. Das war erschütternd zu sehen, wie das alles über die Jahre vorangegangen sein muss. Und wenn man dann auch, wie wir damals, die Möglichkeit hatten, Drohnen zu benutzen, dann sieht man aus der Luft, in was für einem entsetzlichen Zustand sich das befindet. Die ganze Oberfläche war vernarbt und überall waren Hunderte, wenn nicht Tausende Spuren von Raubgrabungen zu sehen.
Jetzt ist das Regime Assad im Dezember 2024 gestürzt worden. Seitdem dreht sich quasi alles um die vor allem auch politische Zukunft Syriens. Wir sprechen über Ruinen. Warum ist das trotzdem wichtig?
Ich glaube, das ist immens wichtig, denn diese Region war ja eigentlich Teil eines Kulturraums, der auch mit Europa verbunden war. Und man hat damals, glaube ich, die Trennung auch noch nicht so gesehen, dass das jetzt der Osten ist und wir der Westen, sondern letztendlich war Syrien lange Zeit das Gravitationszentrum römischer und hellenistischer Kultur. Das ist nicht nur archäologisches Interesse, sondern es erinnert uns auch eben daran, dass diese gesellschaftliche Trennung, wir die Europäer, dort die arabische Welt, die Syrer, dass die eigentlich ziemlich, dass die nicht selbstverständlich, dass die nicht natürlich ist. Ein ganz wichtiger Aspekt, der mich mit Syrien oder warum ich so begeistert und so interessiert an Syrien bin. In Syrien können Sie sehen, wie die Altertümer, wie das antike Erbe und die heutige Gesellschaft miteinander zusammenhängen. Viele wundern sich ja, dass Syrien so ein Vielvölkerstaat ist mit so vielen verschiedenen Religionsgruppen und auch ja, vielen Graustufen letztendlich innerhalb dieser Religionsgruppen. Es ist ein sehr diverses Land, was natürlich auch viel sozialen Sprengstoff mit sich bringt. Aber diese Diversität ist kein Zufall, sondern sie können wirklich das zurück in die Antike verfolgen, bis hin zu bestimmten Glaubensinhalten und philosophischen Ansichten, die Volksgemeinschaften wie zum Beispiel die Drusen oder die Alawiten oder die Ismailiten haben. Und diese religiöse Diversität des Landes, die können sie historisch zurückverfolgen und sie sehen die Verbindung zwischen dem antiken Erbe und der heutigen Situation. Und das Besondere daran finde ich, das gängige Narrativ, was ihnen Extremisten präsentieren, ist ja dieser Mythos, es gäbe so einen geeinten Stamm, und dann irgendwann spalten sich in alle Richtungen die Gruppen ab und die verachtet man und die hasst man, weil sie die Einheit des Islam, die Einheit des Christentums, die Einheit von was auch immer in Frage stellen. Ich habe mich jahrelang eigentlich mit dieser Frage beschäftigt, inwiefern die Vielfalt und die Diversität dieses Landes und auch anderer Kulturen nicht von Anfang an angelegt war. Und da kann man das eigentlich sehr gut sehen. Das war nicht eine Wurzel, aus der es dann verschiedene Verzweigungen gab, sondern letztendlich waren die Kulturen und die Religionen immer divers und sie haben miteinander interagiert, sich gegenseitig befruchtet, aber die meiste Zeit eigentlich friedlich koexistiert.
Ich habe mich gefragt, inwiefern diese Welterbestätten für die Syrerinnen und Syrer heute überhaupt von Bedeutung sind. Die haben ja erstmal ganz existenzielle Probleme und Fragen, um die sie sich kümmern. Ich habe das einen Freund von mir gefragt, der als Jugendlicher vor 10 Jahren nach Berlin gekommen ist und jetzt zum ersten Mal gerade einen Monat lang in Syrien seine alte Heimat wiedersehen konnte. Und der hat gesagt, ja klar, es ist jetzt nicht die Top-Priorität, sich um das Welterbe zu kümmern, aber er würde schon sagen, dass das wichtig ist, auch für das syrische Volk. Hören wir mal kurz rein.
Irgendwann sollten die wieder an Bedeutung gewinnen, also weil diese kulturelle, diese Identität, gerade in Syrien wird neu geschrieben. Also was ist Syrien? Wie ist Syrien? Syrien ist nicht nur Krieg und Blut und Minderheiten und Mehrheiten, sondern es ist viel mehr. Und ich glaube, solche Geschichten können auch verbindend sein. Die können auch Menschen dort zeigen, wie können wir gemeinsam auch aussehen.
Teilen Sie diese Meinung? Könnte es wirklich sein, dass die Welterbestätten einen Beitrag dazu leisten könnten, dass sich Christen, Sunniten, Drusen und so weiter, dass diese Grenzen, die ja der Krieg jetzt auch so hochgezogen hat zwischen verschiedenen Religionen und Ethnien, dass die sich wieder auf was Verbindendes einigen könnten?
Selbstverständlich. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Ich bin in den letzten Jahren sehr intensiv involviert gewesen in einer Friedensinitiative. Diese Initiative nennt sich der Rat der Syrischen Charta und setzt sich zusammen aus sehr bedeutenden Notablen eben der jeweiligen Volksgemeinschaften. Und das Symbol dieser Bewegung ist das Tetrapylon in Palmyra. Weil das Tetrapylon nicht nur ein Wegmarker ist, also ein Wegweiser, wohin die Reise geht, sondern eben auch steht für die Resilienz der syrischen Bevölkerung, wieder einen Neuanfang zu starten, weil sie eben auch sagen, ja, das zeigt ja auch, dass Syrien nicht ein orientalisches, östliches, asiatisches Land ist, aber auch kein europäisches Land, sondern es ist ein Land, in dem all diese Kulturen zusammenkommen und daraus etwas Neues entstanden ist. Das, denke ich, ist insbesondere wichtig, wenn Sie sich die bedeutende Rolle anschauen, die die syrische Diaspora in den nächsten Jahren in Syrien spielen wird. So viele Syrer sind nach Deutschland gekommen, aber nicht nur nach Deutschland, auch in andere europäische Staaten, bringen einen Teil der europäischen Kultur und ihrer Erfahrung wieder mit nach Syrien. Und insofern wird Syrien wieder, wenn alles gut geht, und natürlich ist die Situation gerade nicht einfach, ein Schmelztiegel werden, der diese Energien positiv nutzt. Deswegen denke ich, ist das antike Kulturerbe absolut von zentraler Bedeutung, denn man kann darauf stolz sein. Es demonstriert aber auch sowohl die Konflikte als auch die Chancen, die Syrien hat. Und es ist ganz nüchtern gesagt natürlich eine hochinteressante und hochlukrative Einnahmequelle. Denn wenn Sie diese antiken Städten wieder instand gesetzt haben, das kostet zwar viel Geld, aber überlegen Sie mal, wie viel das zur Volkswirtschaft beitragen kann. Der internationale Tourismus wird ja zunehmen und davon kann Syrien unglaublich viel profitieren. Und deswegen denke ich mal, ist die Wiederinstandsetzung dieses Kulturerbes das beste Investment, was man machen kann.
Aber in der entscheidenden Position ist ja jetzt gerade die Machthaber um den Übergangspräsidenten Ahmed al-Sharaa, ein islamistischer Kämpfer, ein gesuchter Terrorist, der sich jetzt als moderater Staatsmann gibt. Der hat ja auch seine Machtübernahme an einem Welterbeort bekannt gegeben damals im Dezember, nämlich in der Altstadt von Damaskus und nicht irgendwo, sondern in einer Moschee, die ja auch zum einen für islamische Stärke steht, aber zum anderen für religiöse Toleranz letztlich.
Ja, da ist der Schrein vom Apostel Johannes dem Täufer, relativ ungewöhnlich für eine sunnitische Moschee, dass so prominent auch noch ein hauptsächlich im Christentum verehrter Heiliger steht. Also ich glaube, für Herrn Schadar war das in erster Linie einfach der glorreichste Ort der islamischen Geschichte. Schadar und seine Leute betonen sehr das umayyadische Erbe, also die erste islamische Dynastie, die Damaskus zur Hauptstadt eines Weltreichs gemacht hat. Insofern war das natürlich für Schadar wichtig, das an diesem Ort zu tun.
In der Moschee der Umayyaden.
Genau, in der Umayyaden-Moschee. Für die Minderheiten in Syrien ist diese starke Dominanz der Sunniten natürlich ein ganz großes Problem. Und das muss die Regierung auch verstehen, dass Syrien eben jetzt nicht einfach ein sunnitischer Staat werden kann, auch wenn natürlich sich die Sunniten als Bevölkerungsmehrheit lange Zeit unterdrückt haben. Aber wenn man jetzt mit den gleichen Methoden vorgeht wie das Assad-Regime, dann wird man Syrien weder befrieden können noch stabil bekommen.
Aber die blutigen Racheaktionen gegenüber der alawitischen Minderheit, die sind ja nicht sonderlich optimistisch, stimmt?
Nein, schlimmer als das. Also das ist ein Verbrechen gewesen, ein Verbrechen, von dem ich den Eindruck habe, dass die Regierung es zu diesem Zeitpunkt, insbesondere im vergangenen März, auch nicht verhindern wollte. Aber ich glaube, es gibt noch einen anderen Punkt. Innerhalb des Spektrums der Unterstützer von Al-Shaddad, der diese Milizen, die letztendlich ihm auch zur Macht verholfen haben, gibt es eben viele, die der Ansicht sind, dass die Alawiten nicht Teil dieser Gesellschaft sind, dass sie Profiteure und Unterstützer des Assad-Regimes gewesen sind und dass sie deswegen eigentlich in Syrien nichts verloren haben und dass sie deswegen vertrieben gehören, um das Mindeste zu sagen.
Um mal mit einem etwas optimistischen Beispiel zu enden, ganz positive Signale scheint es ja aus der Welterbestätte Aleppo zu geben, aus der Altstadt. Die ist massiv zerstört worden in den Kriegsjahren. Vor allem auch der Souk von Aleppo, der einst mal größte Basar des Orients, wunderschön mit faszinierender Reizüberflutung quasi für alle Sinne. Der liegt komplett in Trümmern, aber in die Altstadt zieht nach und nach wieder mehr Leben ein, richtig?
Ja, da zieht Leben ein und die Altstadt ist natürlich auch ein wichtiges finanzielles Investment. Traditionell ist der Basar von Aleppo, wenn man da als Tourist durchgegangen ist, dann hat man immer gedacht, okay, da wird ganz viel Nippes verkauft, aber letztendlich in den oberen Stockwerken, da wurde richtig Business gemacht. Also die großen Händler waren eben sehr vermögend. In Aleppo wird nicht nur investiert aus Liebe zur Kultur. Wer da investiert, der investiert nicht auf Jahre, sondern auf Jahrhunderte. Denn vieles ist ja ein Familienbesitz und wer einen Laden im Basar hat, der weiß halt einfach, dass er diesen Standort auch noch über Jahrhunderte seinen Nachfahren vermachen kann. Es wird viele Konflikte darüber geben, bei dem Wiederaufbau von solchen kommerziell genutzten Kulturerbestätten, wie die genutzt werden, wer welchen Anspruch hat, wer was zerstört hat. Aber was Aleppo auch zeigt, denke ich, ist, die Aleppiner bilden sich darauf viel ein, aber ich denke zum Teil auch zu Recht, dass sie sehr pragmatisch und sehr einfallsreich und sehr geschäftstüchtig sind. Wenn es in Aleppo nicht gelingen kann, mit dem unglaublichen Potenzial, was diese Stadt hat, dann glaube ich, kann es nirgendwo in Syrien gelingen. Deswegen ist es, glaube ich, richtig, da jetzt auch das Augenmerk drauf zu richten.
Herr Gerlach, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Daniel Gerlach, Orientalist, Nahostkenner, Chefredakteur des Magazins Zenit, war heute mein Gast in den Wissenswerten von RBB 24 Inforadio. Wir haben über die syrischen Welterbestätten und ihre Bedeutung für die Identität des Landes gesprochen. Ich bin Anna Korwis und sage danke fürs Zuhören.
Wirtschaft Update
mit Johannes Wrevel. Die Pleite des Reiseveranstalters FDI, für die meisten Urlauber ist sie glimpflich ausgegangen. Heute genau vor einem Jahr rutschte FDI kurz vor den Sommerferien in die Insolvenz. Das Geld der Urlauber war damals erstmal weg. Der Deutsche Reisesicherungsfonds hat 212.000 Pauschalurlauber ausfindig gemacht, die ihr Geld zurückbekommen könnten. 34.000 haben keinen Erstattungsantrag gestellt. 172.000 Anträge aus dem In- und Ausland sind abschließend bearbeitet worden. 245 Millionen Euro sind aus dem Fonds nach der FDI-Pleite an Urlauber zurückgeflossen. Für die meisten Urlauber ist die FDI-Pleite also gut ausgegangen. Urlaubsgeld, die meisten Beschäftigten bekommen es in diesen Wochen ausgezahlt. Allerdings, viele warten offenbar vergeblich darauf. Es geht um eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers, vereinbart in Tarifverträgen. Die meisten Betriebe, vor allem in Ostdeutschland, unterliegen nicht der Tarifbindung. Nach einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung bekommen nur 44% der Beschäftigten in der Privatwirtschaft Urlaubsgeld. 46% der Beschäftigten in Westdeutschland können sich über die Sonderzahlung freuen, aber nur ein Drittel im Osten. Und soweit das Wirtschaftsupdate mit Johannes Frevel.
Werbung. Das hört sich gut an.
Was?
Hören kommt von Können.
Hm.
Unser Handwerk ist unsere Leidenschaft. Und weil es um Ihre Gesundheit geht, schauen die Profis und Hörpartner Ihrem Hörsinn bis auf den Grund.
Hallo.
Denn je besser Sie hören können, umso sicherer und stressfreier bewegen Sie sich durch den Alltag.
Nein.
Doch.
Oh.
Hörpartner, dein Hörgerät. Alle Infos auf hörpartner.de.
Ich bin dein kleiner Kuschelbär von Kuschelweich und riech so fein.
Kuschelweich umhüllt dich und deine Liebsten mit weicher und frisch duftender Wäsche. Gewinne jetzt für deine Familie ein unvergessliches Abenteuer und heb ab mit dem Kuschelbärballon. Einfach Kuschelweich Weichspüler kaufen und teilnehmen auf kuschelweich.de. Übrigens gibt es Kuschelweich jetzt auch als Waschmittel. So bekommt deine Wäsche die volle Kuschelweichfrische. Weich, weicher, Kuschelweich.
Plötzlich Geld. Sie fragen sich, ob Sie jetzt besser auf Festgeld, Wertpapiere oder Immobilien setzen? Finden Sie es heraus beim kostenfreien Vortrag des VZ Vermögenszentrums zum Thema Plötzlich Geld. In Berlin, morgen Abend um 18.30 Uhr im Dorint Hotel Kurfürstendamm. Kommen Sie einfach vorbei.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf der westlichen A10 Richtung Dreikafelland zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle 10 Minuten plus. Stadtverkehr Cottbus. Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe sind die Straßen rund um den Hauptbahnhof gesperrt. Der Zugverkehr in Cottbus ist voraussichtlich bis 16 Uhr eingestellt. Als Ersatz fahren Busse nach Treptow, Karlau und Fetschau. Stadtverkehr Berlin. Geduld brauchen Sie auf der A100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Kaiserdamm. Stockender Verkehr in Prenzlauer Berg rund um die Kreuzung Schönhauser Allee, Wiesbier und Bornholmer Straße und in Neukölln auf der Hermannstraße in Richtung Hermannplatz.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11.41 Uhr mit Kerstin Reinsch. Die Cyberkriminalität in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Bundesinnenminister Dobrindt machte dafür auch die zunehmenden Hackerattacken aus Russland verantwortlich. Bei der Vorstellung des Lageberichts für 2024 sagte der CSU-Politiker, allein die wirtschaftlichen Schäden hätten sich auf fast 180 Milliarden Euro belaufen. Zwar habe es auch größere Ermittlungserfolge gegeben, aber gerade die künstliche Intelligenz biete Angreifern immer mehr Möglichkeiten. Bei den meisten Cyberangriffen werden Computer von Angreifern verschlüsselt und erst gegen Lösegeld wieder freigegeben. Mit anderen Attacken wird dem Bericht zufolge die öffentliche Verwaltung lahmgelegt. Die Regierung in den Niederlanden steht vor dem Aus. Der Rechtspopulist Wilders teilte mit, dass seine Freiheitspartei PVV die Viererkoalition verlässt. Er begründete das damit, dass die anderen Parteien die Asylpläne der PVV nicht unterstützten. Wilders hatte in der vorigen Woche die Koalitionspartner aufgefordert, einen 10-Punkte-Plan zu unterzeichnen. Er sieht unter anderem vor, die Grenze von der Armee bewachen zu lassen und alle Asylsuchenden abzuweisen. Das Mitte-Rechts-Bündnis hatte erst vor rund 9 Monaten die Regierungsgeschäfte übernommen. Es war erst zustande gekommen, nachdem Wilders darauf verzichtet hatte, Ministerpräsident zu werden. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist mit 2 Verfassungsklagen gegen den Bundestag gescheitert. Dabei ging es um die Ausgestaltung des Bundeswahlrechts. Das BSW kritisierte unter anderem, dass bei einem knappen Unterschreiten der 5%-Hürde rechtliche Möglichkeiten fehlten, um Einspruch einzulegen. Außerdem beklagte das BSW die Regeln zur Reihenfolge der Parteien auf den Stimmzetteln. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verwarf beide Klagen jetzt als unzulässig. Der Potsdamer Uni-Präsident Günther sieht in der geplanten Investition des Softwareunternehmers Plattner ein gutes Beispiel für eine funktionierende öffentlich-private Partnerschaft. Im RBB 24 Inforadio sagte Günther, die Millioneninvestitionen sei nicht nur wichtig für die Uni Potsdam, sondern für die deutsche Wissenschaftslandschaft insgesamt. Werner Schoninger, RBB 24.
Günther sieht vor allem Chancen für den Bereich künstliche Intelligenz. Dafür soll in den nächsten 10 Jahren eigens ein neuer Campus auf dem Brauhausberg in Potsdam entstehen. Bis zu 6000 angehende Software-Spezialisten könnten dort künftig studieren. Außerdem soll der Standort des Hasso-Plattner-Instituts in Griebnitzsee erweitert werden. Erfreut zeigte sich auch Brandenburgs Wissenschaftsministerin Schüle. Die Gesellschaft brauche Spitzenforschung, um die Zukunft zu bewältigen, sagte die SPD-Politikerin RBB 24 Brandenburg aktuell. Das werde mit der Investition vorangetrieben.
Nach den ukrainischen Angriffen auf russische Militärflughäfen gibt es Reaktionen der Regierung in Moskau. Der Vizepräsident des Nationalen Sicherheitsrates Medvedev kündigte Vergeltung an. Für das Studio Moskau Jürgen Buch.
Der frühere russische Präsident Dmitri Medvedev hat fast 2 Tage gebraucht, um die ukrainischen Drohnenangriffe auf russische Militärflughäfen zu kommentieren. Jetzt hat er erklärt, an alle, die besorgt sind und auf Vergeltung warten, Sorge ist angebracht, Vergeltung ist unvermeidlich. Weitere Aussagen führender russischer Politiker gibt es noch nicht. Lediglich das Verteidigungsministerium hatte nüchtern erklärt, es seien in den Gebieten Irkutsk und Murmansk, so wörtlich, technische Einheiten der Luftwaffe getroffen worden.
Wer günstig Urlaub in Europa machen will, sollte nach Albanien, Nordmazedonien oder Bulgarien fahren. Wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt hat, liegen die Kosten für Hotels und Gaststätten dort gut 50% unter den deutschen Preisen. Portugal ist demnach 35% günstiger als Deutschland, die Türkei 31%. Besonders teuer ist das Übernachten und Essen gehen laut Statistischem Bundesamt dagegen in der Schweiz, wo das 52% mehr kostet als in Deutschland. Knapp dahinter folgen Island, Dänemark und Norwegen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ist es den ganzen Tag über freundlich mit viel Sonne und lockeren Quellwolken bei 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Adlershof 20 und in Steglitz 22 Grad, in Stechlin 18 und in Senftenberg 23 Grad. Morgen zunächst freundlich, im Verlauf dickere Wolken und einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter bis 29 Grad. Die Zeit 11.46 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Stefan Oschwart. Guten Tag. Das ist ein Rückschlag für Bundesinnenminister Dobrindt. CSU, gestern hat das Berliner Verwaltungsgericht entschieden, dass die Zurückweisung von 3 Somaliern rechtswidrig war. Bevor man sie wieder hinter die Grenze bringt, hätte man prüfen müssen, welches Land für die 3 Migranten zuständig ist. So sieht es das Europarecht vor und sich auf den Artikel 72 zu berufen, also eine nationale Notlage als Begründung für die Zurückweisungen heranzuziehen, das ist nicht rechtens, so hat es das Berliner Gericht entschieden. Die Opposition fühlt sich von diesem Urteil jetzt natürlich bestätigt. Grüne und Linke hatten immer wieder betont, dass sie das Vorgehen an der Grenze für rechtswidrig halten. Entsprechend scharf hat Britta Hasselmann, die Fraktionsvorsitzende der Grünen, heute Morgen in der ARD die Bundesregierung kritisiert.
Merz und Dobrindt sind mit ihrem nationalen Alleingang auf der ganzen Linie gescheitert. Und ja, es geht hier um eine Entscheidung zu Einzelfällen, aber eigentlich ist diese Entscheidung sehr grundsätzlich im Hinblick auf die Anwendung des Artikel 72. Wir haben als Grüne immer gesagt, es ist europarechtswidrig. Wir halten das auch mit unserem nationalen Recht nicht in Einklang. Mhm. Und deshalb kann diese Anordnung auch keinen Bestand haben.
Mit anderen Worten, Britta Hasselmann ist der Meinung, dass Bundesinnenminister Dobrindt jetzt die pauschalen Zurückweisungen an der Grenze rückgängig machen muss. Dobrindt selbst sieht das anders. Der CSU-Politiker hat schon angekündigt, dass Migranten auch weiter an der Grenze zurückgewiesen werden. Das hat Kanzleramtschef Thorsten Frey von der CDU gestern bei RTL direkt nochmal bestätigt. Folgendes hat er zu dem Urteil gesagt.
Wir werden darauf reagieren, weil wir haben es mit einer Eilentscheidung zu tun, bezogen auf 3 Somalier, die am 9. Mai am Bahnhof in Frankfurt-Oder aufgegriffen worden sind. Also nicht auf der Grenzlinie, sondern hinter der Grenzlinie. Und deswegen muss man sich die Rahmenbedingungen noch mal genau anschauen.
Thorsten Frey von der CDU scheint das also eher für eine Einzelfallentscheidung und weniger für eine Grundsatzentscheidung zu halten. Das hat er gestern in der Sendung RTL direkt durchblicken lassen. Mit den Zurückweisungen soll es also einfach weitergehen. Nur ist das nach dem Urteil des Berliner Gerichts überhaupt so einfach möglich? Das wollten wir heute Morgen von unserer Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz wissen. Unsere Moderatorin Angela Ulrich hat sie gefragt, ob Bundesinnenminister Dobrindt das Gerichtsurteil wirklich ignorieren kann.
Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Also Dobrindt hat gestern Abend für einige Verwirrung gesorgt, weil er gesagt hat, Zitat, wir streben das Hauptsacheverfahren an. Und an der Stelle wird es juristisch schwierig, weil ein Hauptsacheverfahren ist in diesem konkreten Fall unwahrscheinlich. Laut Gericht sind die Beschlüsse unanfechtbar und ein Hauptsacheverfahren wäre nur möglich, wenn die Betroffenen das anstrengen, also die drei Menschen aus Somalia. Und die wiederum, die dürften an einer Fortführung überhaupt gar kein Interesse haben, weil die haben ihre Ziele ja schon erreicht im Eilverfahren. Diese Aussagen von Dobrindt haben gestern Abend viele irritiert. Manche unterstellen ihm, die Sachlage nicht zu kennen. Und wir haben gestern Abend noch dazu das Innenministerium um Erklärung, um Stellungnahme gebeten. Aber bisher gab es dazu keine Rückmeldung.
Der Kanzleramtsminister Frey, der hat aber auch noch mal gesagt, ja, wir werden da so weitermachen. Das heißt, man wird neuerliche Verfahren, neuerliche Urteile abwarten. Als Bundesregierung ist ja schon spannend.
Das ist gut möglich und viele juristische Beobachter rechnen damit, dass in den nächsten Tagen und Wochen auch weitere jeweils Einzelfallentscheidungen dazu kommen. Ja.
Das Gericht hat ja seine Entscheidung damit begründet, dass die Bundesregierung sich eben nicht auf eine nationale Notlage berufen könne, wie sie es tut, um EU-Recht in dem Falle dann mit der Zurückweisung von Asylgesuchen zu missachten. Ist das Wasser auf die Mühlen der Opposition, zumindest von Grünen und Linken?
Ja, definitiv. Also aus der Opposition kommt überaus deutliche Kritik. Die Grünen fordern Dobrindt unter anderem auf, seine Anordnung unverzüglich zurückzuziehen. Die Linke geht sogar noch einen Schritt weiter und fordert seinen Rücktritt, weil er mit Ansage geltendes Recht gebrochen habe.
Koalitionspartner SPD ist ja mit dieser Migrationspolitik von Dobrindt auch nicht wirklich glücklich. Könnte das auch zum internen, zum Koalitionsknatsch führen? Wie schätzt du das ein?
Ja, die SPD kritisiert im Moment sehr zurückhaltend, aber von verschiedenen Stellen kommt ein bisschen Kritik und dazu muss man vielleicht auch wissen, die Vorgängerregierung hatte ja Zurückweisungen an den Grenzen juristisch ausführlich prüfen lassen, als das Innenministerium noch unter SPD-Führung stand. Und sie ist dann anscheinend aus guten Gründen zu dem Ergebnis gekommen, das nicht zu machen. Und vor diesem Hintergrund kann ich mir schon gut vorstellen, dass das zu Knatsch führen kann, wenn vielleicht zuerst auch hinter den Kulissen.
Die Bundespolizei ist jetzt in einer auch ein bisschen schwierigen Lage, wenn sie weiter zurückweisen soll. Laut Dobrindt beklagt juristische Unklarheit. Wie geht's da weiter?
Also es gilt erstmal die Anweisungen des Innenministers. Aber ja, das stimmt. Die Gewerkschaft der Polizei, GdP, die sieht sich jetzt in ihrer Skepsis bestätigt durch die Gerichtsentscheidung. Die verweisen darauf, dass man von Anfang an gesagt habe, dass die jetzt eingeführte Verfahrensweise juristisch stark umstritten sei. Das hat der Vorsitzende des Bereichs Bundespolizei gesagt, Andreas Roßkopf heißt er. Und er befürchtet, dass seine Kolleginnen und Kollegen in eine schwere Lage gebracht werden und hat zu uns im ARD-Hauptstadtstudio gesagt, es brauche halt einfach klare rechtliche Aufklärung. Nur dann könne die Polizei vor Ort halt auch sauber arbeiten.
Insgesamt kommen ja sowieso schon weniger Asylsuchende nach Deutschland, aber eben vor allen Dingen wegen besserem EU-Außengrenzschutz und gemeinsamen Flüchtlingsabkommen. Setzt die Bundesregierung das jetzt aufs Spiel mit ihrer alleine Grenzendicht-Politik?
Das kann gut sein. Also es gab ja unmittelbar, nachdem das losging mit den Zurückweisungen, Kritik von einigen Nachbarländern. Die war deutlich. Und da sind sich, glaube ich, auch viele einig, dass man in diesen Fragen, wenn es um Migration geht, eben auch nur gemeinsam auf europäischer Ebene zu einer Lösung kommen kann. Weder hatte die Bundesregierung mit allen Nachbarländern im Vorfeld das Gespräch gesucht, noch in diesen Fragen zusammengearbeitet. Und da kann ich mir vorstellen, da kommt auch noch lautere Kritik aus der EU.
So die Einschätzung von Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz. Mit ihr hat meine Kollegin Angela Ulrich gesprochen.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Schrullig sind sie ja schon. Das Rasenmäherrattern in Nachbars Garten, das ist für die meisten wohl eher ein nerviges Geräusch. In England weckt das Rasenmähen offenbar ganz andere Gefühle und ist seit langer Zeit sogar poetische Inspiration. Das hat eine Studie der Universität Cambridge festgestellt. Die Literaturwissenschaftlerin Francesca Gardner identifiziert darin sogar ein eigenständiges Mikrogenre in der englischen Poesie. Unsere Korrespondentin in London, Mareike Aden, berichtet.
Für so manche in England ist es offenbar ein geradezu poetischer Klang, das Rasenmähen. Für die Literaturwissenschaftlerin Francesca Gardner von der Universität Cambridge begann alles mit einem Gedicht von Philip Larkin. Der Dichter schrieb Ende der 70er Jahre ein Gedicht darüber, dass er beim Rasenmähen einen Igel überfahren hatte und darüber, wie er dessen Tod betrauert.
The mower stalled twice. Kneeling, I found a hedgehog jammed up against the blades. The first day after a death, the new absence is always the same. We should be careful of each other.
Dann kommt er zu dem Schluss, dass die Menschen aufeinander Acht geben und freundlich zueinander sein sollten, solange Zeit sei. Es sind Zeilen, die der Doktorandin nicht aus dem Kopf gingen. Francesca Gardner begann mit der Recherche und entdeckte ein Mini-Genre, die Rasenmäherpoesie, mit Wurzeln, die ins 17. Jahrhundert reichen. Damals ging es noch um Sensen, später um Rasenmäher, wie wir sie kennen.
The lawnmower might seem like a sort of quotidian object.
Ein Rasenmäher mag wie ein zu banaler Gegenstand für Poesie erscheinen. Aber ich war überrascht und erfreut, als ich merkte, dass Rasenmäher-Poesie große Themen behandelt, wie Liebeskummer, Tod, Sucht und Familie.
To addiction, to family.
Sie ist mal unterhaltsam, mal berührend.
It's both fun and moving.
Mit dem Thema trifft Francesca Gardner einen Nerv. Vor allem in der Universitätsstadt Cambridge. Hier pflegen sie akademische Exzellenz, Traditionen und ihren Rasen. Manche Flächen dürfen nur von hochrangigen Fakultätsmitgliedern betreten werden. Alle anderen haben den Gehweg zu nehmen. Die Briten und ihr Rasen, das sei eben eine besondere Beziehung, sagt Francesca Gardner.
British lawnmower poets in particular are very interested in the lawn as a sort of nostalgic space.
Britische Rasenmäherpoeten sehen den Rasen oft als einen nostalgischen Ort und das Rasenmähen als eine alltägliche Pflicht, die aber auch ein wenig unvorhersehbar ist, sogar ein Verletzungsrisiko mit sich bringt. Da kann einiges schiefgehen.
Prone to accident and to things going wrong. Also a lot of humor.
Deshalb spielt auch Humor eine Rolle. Die Literaturwissenschaftlerin Francesca Gardner hat herausgefunden, dass Rasenmäherpoesie überraschend gefühlvoll sein kann. Wie beim Dichter Andrew Marvell, der im 17. Jahrhundert das Lied des Mähers schrieb. Darüber, wie sehr die unglückliche Liebe zu einer Frau namens Juliana das rasenmähende lyrische Ich verletzt.
When Juliana came, and she, what I do to the grass, does to my thoughts and me.
Dass selbst im Rasenmähmecker Cambridge jetzt mehr Wildblumen zugunsten von Natur- und Insektenwelt stehen bleiben, das macht Francesca Gardner überhaupt keine Sorgen. Im Gegenteil, sie hofft sogar auf neue Impulse für das Genre der Rasenmäherpoesie.
Rasenmäherpoesie in England, Mareike Aden berichtete. Der Wolf ist bekanntermaßen zurück in Brandenburg. Dutzende der Tiere zählt das Landesamt für Umwelt. Weidetierhalter sind nicht immer so glücklich mit der Situation, denn einige von ihnen sind besonders stark von Wolfsübergriffen betroffen, so zum Beispiel Schäfer Kart aus der Uckermark. Und der ist inzwischen etwas resigniert.
Man hat geschafft, jetzt die letzten 30 Jahre erfolgreich die Schafe zu bewirtschaften, aber jetzt kommen neue Situationen, wo man immer sagt, na dann eben nicht mehr.
Unsere Reporter haben den Schäfer und seine Familie über Monate begleitet und selbst erlebt, dass der Weidezaun nicht reicht, um die Schafe zu schützen. Ihre Reportage über Wölfe, Wut und Weidezäune ist zu hören heute um 12.25 Uhr oder jetzt schon in der Inforadio-App. Und einen kleinen Blick aufs Wetter in Berlin und Brandenburg habe ich auch noch für Sie. Den ganzen Tag über ist es freundlich, viel Sonne, lockere Quellwölkchen am Nachmittag. Die Höchstwerte 23 bis 26 Grad. Im Moment haben wir 18 Grad in Stechlin und in Senftenberg 23, Berlin so dazwischen zwischen 20 und 22 Grad. Wie sieht's morgen aus? Da geht's freundlich los, im Verlauf dann dickere Wolken und dann kann's auch mal regnen und sogar Gewitter geben. Die Höchstwerte morgen 25 bis 29 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und den hat Kerstin Reinsch.
Auf der westlichen A10 in Richtung Dreikafelland zwischen Großkreuz und Leest gibt es Stau an einer Baustelle, 10 Minuten Verzögerung. A11 Berlin Richtung Stettin zwischen Dreieck-Barnim und Bernau Nord gibt es Stau nach einem Unfall, etwa 20 Minuten Verzögerung. Stadtverkehr Cottbus. Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe sind die Straßen rund um den Hauptbahnhof gesperrt. Der Zugverkehr in Cottbus ist bis voraussichtlich 16 Uhr eingestellt. Als Ersatz fahren Busse nach Treptow, Karlau und Vetschau. Stadtverkehr Berlin. Geduld brauchen Sie auf der A100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Kaiserdamm. Stockender Verkehr außerdem in Prenzlauer Berg rund um die Kreuzung Schönhauser Allee, Wiesbier und Bornholmer Straße. Dann in Neukölln auf der Hermannstraße in Richtung Hermannplatz. Und in Oberschöneweide und Köpenick auf den Umfahrungen für die Wuhlheidebrücke. Charlottenburg. Auf der Nürnberger Straße ist zwischen Budapester und Townsienstraße ein Kran im Einsatz. In Richtung Spichernstraße ist die Straße bis morgen Mittag gesperrt.
12 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Stefan Oschert. Guten Tag. Cyberkriminalität nimmt zu in Deutschland. Der Schaden geht in die Milliarden. Häufig werden Daten gleichsam als Geiseln genommen und Lösegeld wird dann fällig. Offenbar steckt dahinter häufig Russland. Die Nachrichten jetzt mit Kerstin Reinsch.
Die Cyberkriminalität in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus dem Lagebericht hervor, den Bundesinnenminister Dobrindt heute in Berlin vorgestellt hat. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Es sind vor allem zwei Arten der Cyberangriffe, die das Bundeskriminalamt beschäftigen. Zum einen Attacken, die die Internetseiten deutscher Firmen und Behörden lahmlegen. Diese Attacken kommen häufig aus Russland. Und zum anderen Angriffe mit einer sogenannten Ransomware, also einer Schadsoftware, mit der Kriminelle Daten kopieren und verschlüsseln, um anschließend Lösegeld zu erpressen. 950 Unternehmen haben deswegen im vergangenen Jahr Anzeige erstattet. Das BKA bezeichnet die Bedrohungslage als anhaltend hoch, verweist aber auch auf Ermittlungserfolge. Allerdings steigt die Gefahr durch künstliche Intelligenz, weil dann zum Beispiel zeitgleich massenweise Attacken ausgeführt werden könnten.
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat im vergangenen Jahr wieder einen Anstieg von Diskriminierungen verzeichnet. Das geht aus dem Jahresbericht hervor, den die Bundesbeauftragte Attermann heute vorgestellt hat. Demnach sind der Antidiskriminierungsstelle mehr als 11.400 Fälle gemeldet worden, so viele wie nie zuvor. In fast der Hälfte der Fälle geht es laut dem Bericht um rassistische Diskriminierung. Es folgen Benachteiligungen aufgrund von Behinderung und aufgrund des Geschlechts. Besonders betroffen seien Frauen. Sie würden Diskriminierung hauptsächlich am Arbeitsplatz oder bei der Jobsuche erfahren. Junge Frauen würden bereits im Bewerbungsverfahren aussortiert, weil sie möglicherweise Kinder bekommen könnten. Die Regierung in den Niederlanden steht vor dem Aus. Der Rechtspopulist Wilders teilte mit, dass seine Freiheitspartei PVV die Viererkoalition verlässt. Er begründete das damit, dass die anderen Parteien die Asylpläne der PVV nicht unterstützten. Wilders hatte in der vorigen Woche die Koalitionspartner aufgefordert, einen 10-Punkte-Plan zu unterzeichnen. Er sieht unter anderem vor, die Grenze von der Armee bewachen zu lassen und alle Asylsuchenden abzuweisen. Das Mitte-Rechts-Bündnis hatte erst vor rund 9 Monaten die Regierungsgeschäfte übernommen. Es war erst zustande gekommen, nachdem Wilders darauf verzichtet hatte, Ministerpräsident zu werden. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist mit 2 Verfassungsklagen gegen den Bundestag